In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die offen und ehrlich über ihre sehr persönlichen, größtenteils jahrelangen Erfahrungen mit The Work of Byron Katie sprechen und die Auswirkungen auf ihr Leben schildern. Manchmal geht es lustig zu oder es wird philosophisch und ein ums andere Mal hatte ich selbst Tränen in den Augen. Hallo, ich bin Ralf Giesen und freue mich, dich in diesem Podcast zu begrüßen. The Work of Byron Katie, in der Forschung bekannt als IBSR, Inquiry Based Stress Reduction, ist ein einfacher, kraftvoller Prozess. Zunächst werden einschränkende Gedanken und stressauslösende Glaubenssätze identifiziert, dann werden sie mit Hilfe wiederkehrender Fragen untersucht. Im Laufe dieses Prozesses nutzen wir den Zugang zu all der Weisheit, die in uns existiert, und lernen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Häufig sind zunehmender Friede im Innern und wachsende Freiheit im Außen die Folge. Mein heutiger Gast ist Chris Spieler. Chris wurde 1982 in Heidelberg geboren. Er wuchs friedlich und geborgen auf und war bis zum 16. Lebensjahr, so die Eltern, der liebste Sohn, den man sich vorstellen kann. Es folgte eine bewegte Zeit. Tanzen, feiern, das Coming Out als schwuler Mann. Studienpläne ließ Chris fallen. Stattdessen wurde er mit dem Verkauf von Versicherungen in kurzer Zeit finanziell erfolgreich, ohne viel davon zu verstehen. Gleichzeitig sammelte er reichlich Erfahrung mit Alkohol, Drogen, Schlaftabletten, bis er sich mit HIV infizierte. Auf der Suche nach Veränderung kam zunächst ein neuer Partner in sein Leben. Ich. Und mit mir NLP als Methode der Persönlichkeitsentwicklung und kurz darauf Byron Katie und The Work. Seit 2008 ist Chris hauptberuflich mit The Work unterwegs, als Coach, als Seminarleiter und Ausbilder. Seit der Gründung 2009 engagiert Chris sich im VTW. Seit Mai 2022 ist er dessen stellvertretender Vorsitzender. Ansonsten ist Chris viel unterwegs und fühlt sich an zahlreichen Orten auf diesem Planeten zu Hause. Seit 2020 hat er, gemeinsam mit seinem Mann, also mir, den Lebensmittelpunkt nach Zypern verlegt. Hallo, lieber Chris, herzlich willkommen. Wer hätte gedacht, dass wir mal ein Gespräch in dieser Form hier führen werden?
Ja, hallo. Ich bin ganz aufgeregt, freudig aufgeregt und neugierig. Schön so meine Story hören zu dürfen. Ich war, bis ich 18 war, ein Traumkind.
Sogar noch 2 Jahre länger.
Führerschein, genau, bis zum Führerschein und dann ging's los. Ja.
Was ging dann los?
Ja, das wusste ich damals nicht, was dann losging. Ah, dann ging los so ein Rausplatzen aus oder mich selber kennenlernen. So, ich bin in einem kleinen Dorf geboren und ist ganz süß da. War ja wirklich sehr, 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 sehr liebevoll alles und in der Fülle groß geworden. Nur was dann losging, war, durch Musik habe ich so eine Freiheit gespürt, die ich so nicht kannte. So, ich wusste damals noch nichts von Gedanken und was da alles in meinem Kopf vor sich geht und so, da kommen wir ja später dazu. Und ich bin dann über Techno-Musik in so eine mich kennenlernen Zustand gekommen, auf der Tanzfläche. Hatte ich damals gar keine Ahnung. Ich dachte, ich tanze so gern. Und das ging da los. Mich selber kennenlernen. Das war irgendwie der erste große Schritt in,
ja. Was meinst du damit? Was ist das, sich selber kennenlernen? Was hast du kennengelernt?
Viel Stress. Ich habe gemerkt, wie verwirrt ich war, als ich jung war. Wie unsicher, wie, so mit so einer inneren Stimme aufzuwachen morgens, die sagt, du bist nicht gut genug, du bist hässlich, du bist nichts wert. Und es war mir nicht bewusst, dass ich mit so einer inneren Stimme irgendwie Tag ein, Tag aus lebe. Du bist unsicher, du kannst das nicht, du weißt nicht, was du machen sollst, du kannst nichts. Ja, so viel auch körperlich, es hat sich so viel irgendwie körperlich bei mir gezeigt. Ich habe, als ich 14 war, da ist mir aufgefallen, dass ein Ohr, das sieht man heute gar nicht mehr, dass ein Ohr mehr absteht als das andere. Und dann habe ich mir abends im Bett gehen, habe ich mir ich habe Tennis gespielt früher, so ein Tennisband aufgesetzt und habe die Ohren zusätzlich noch angeklebt mit so Tesa und habe gebetet, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott, morgen früh, also ich bin katholisch groß geworden, lieber Gott, morgen früh, wenn ich aufwache, bitte mach, dass die Ohren gleich sind. Und so, und dann bin ich morgens aufgewacht und ganz neugierig und in Hoffnung und so, und dann habe ich das Band weg gemacht, dann war es natürlich nicht. Es hat so weh getan. Und das war das Erste, die Ohren, und dann kam die Nase dazu. Das war der Gott, oh Gott, oh Gott, war das ein Gefängnis, ein Gedankengefängnis. Ich habe immer wieder in den Spiegel geguckt, ich habe bestimmt 20 Mal am Tag in den Spiegel geguckt oder in der Fußgängerzone in so diese großen Scheiben, wo man so reflektiert, oder in Autos, die da geparkt sind. Ich habe jede Möglichkeit irgendwie genutzt, so zu gucken, oh, sehe ich jetzt vielleicht ein bisschen besser aus, als ich mich erinnert habe vom letzten Mal. Oh Gott, war das furchtbar. Ja, ich bin
jetzt. Das war jetzt. Ja. Und das war jetzt zum Verständnis nochmal, das war jetzt vor dem Tanzen oder nach dem Tanzen? Oder
vor dem Tanzen. Das vor war dem Tanzen. Und deswegen so eine große Unsicherheit. Ich hätte es gar nicht früher benennen können, was mit mir los ist. Ich war so unbewusst. Ich wusste nicht genau, dass da in mir so eine krasse negative Stimme zu Hause ist, die da in mein Ohr flüstert. Das wusste ich nicht. Ich habe mich nur schlecht gefühlt. Aber nicht mal das, weil ich habe Tennis gespielt, ich war in einer tollen Familie groß geworden, ich war viel in der Natur, wir haben mit den ganzen Kindern an der Straße gespielt. Von außen hat es alles ganz cool ausgesehen, aber als ich dann tanzen war, als ich da in diesem, vielleicht war es sogar, ich habe da mit 17,5 die erste halbe Ecstasy genommen und dann war ich da in Darmstadt in diesem Club, in Rödermark, in diesem Club, und ich nehme diese erste halbe Ecstasy und dann, es braucht da so eine halbe Stunde, bis das geht. Und dann habe ich mich gefühlt wie so frei zum allerersten Mal in meinem Leben. Das Gefühl kannte ich nicht. So, und das ging dann los, die Suche nach dieser Freiheit. Und ich dachte, oh, man muss Ecstasy nehmen, um so eine Freiheit zu finden. Heute weiß ich, das stimmt nicht. Es gibt viel einfachere Möglichkeiten, an diese Freiheit ranzukommen. Aber damals, das war mein erster richtiger körperlich gefühlter Zustand von alles ist in Ordnung.
Okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du dann anschließend erstmal ein bisschen mehr Drogen genommen, um immer wieder diesen Zustand zu haben, so von der Art?
Ja, genau. Das ging klassische Geschichte. Das erste Mal war das Schönste und dann will man das wieder haben. Weil Freiheit, wer will nicht Freiheit spüren? Jeder will Freiheit spüren, vielleicht. Also ich wollte Freiheit spüren. Und ja, dann wurde es 1 und 2, dann 5, 10 am Abend. So. Also ich habe
10?
Ja, ich habe dann meine Routine gehabt. Ich bin mit dem Zug dann gefahren nach Frankfurt oder nach Kassel in so einem Club oder nach Stuttgart oder nach Berlin. Und dann habe ich erstmal im Zug mich da vorbereitet und ich hatte da meine Routine. Und an so einem, also es ist nicht ein Abend, ich war dann aus wie eine Nacht und ein Tag. Oder dann noch eine Nacht, am Wochenende. Und da kam schon einiges zusammen. Ja, und dieses Gefühl, ich hatte immer das Gefühl, es geht mir gut, weil es war ja so ein schöner Platz, den ich da erreicht habe. Zeiten entweder habe ich mich leicht gefühlt, habe mich nah gefühlt mit anderen Menschen. Das habe ich mich in der Schule alles nicht. Ich habe mich so nicht wohl gefühlt, war sicher. Und das hatte ich da nicht. Ja, das war irgendwie, das ging da los. Also dieses zum ersten Mal so eine Freiheit spüren und nicht wissen, wie kriege ich die sonst? So, ja.
Und wie ging es weiter?
Muss ich selber mal überlegen. Ich spreche so wenig über meine Vergangenheit. Es ist, wie ging es dann weiter? Ich habe dann Abi gemacht und hatte ganz normale Pläne. So ein anderes Thema, was mich beschäftigt hat früher, ist so, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Was macht man denn mit diesem Leben? So, ich interessiere mich für viele Dinge, aber mein Beruf, was soll ich denn da jetzt arbeiten? Ich habe keine Ahnung. Die einen wollen Lehrer werden, die anderen wollen Ärzte werden, die anderen Rechtsanwälte und so. Und die haben klare Pläne und haben sich schon für Praktikas irgendwie beworben. Und ich beobachte es und bin voll lost und weiß gar nicht. Ich habe so die Studienberatungsbücher da in meinem Zimmer liegen und denke so, keine Ahnung. Irgendwie habe ich mich dann, also ich habe Bio-Leistungskurs gehabt und es hat mich interessiert. Da dachte ich, ja, wenn mich das interessiert, vielleicht muss ich irgendwas mit Bio machen. Molekularbiologie in Heidelberg, dachte ich dann, okay, dann studiere ich ja Molekularbiologie in Heidelberg. Okay, dann dachte ich so, ja, mache ich halt das. Dann hatte ich einen Zivi-Platz. So, das war der Plan. Und dann ist Abi vorbei mit meiner lieben Freundin Jule. Sind wir zur Feier nach Berlin gefahren und haben ja nur geplant, eine Woche da zu sein. Und ich habe in Potsdam gewohnt, bei der Brieffreundin von ihrer Mutter. Und dann sind wir auf dem Potsdamer Flug da an den Alexanderplatz gefahren. Da ist ja dann die Haltestelle. Und wir kannten uns beide nicht aus in Berlin. Und dann war da am Alexanderplatz so ein Club, der hieß Sternradio, so ein Techno-Club. Sind wir da rein. Das war der erste Abend. Ich war 18. Und dann bin ich da drin und dann lerne ich da Udo kennen. Gleich am ersten Abend einen Mann kennengelernt in Berlin, der so süß aussah, so schwarze Augen und so schönes schwarzes Haar und so ein richtig schöner Mensch. Äußerlich, innerlich irgendwie auch. Da habe ich mich verliebt und bin dann nicht die Woche nach Hause gefahren, bin dann da geblieben bei Udo. Und es war, ich weiß nicht mehr, ich glaube im August und Ende September hatte ich diesen Platz mit dem Zivi. Und mich natürlich nach Hause gefahren, weil war ja der Plan. Macht dann den Zivi, macht man ja. Und dann gehe ich halt studieren. Dann sitze ich da in so einem Kurort. Mein Ort ist neben einem Kurort. Dann sitze ich da in diesem Warteraum und habe mich aufgerufen. Und dann kriege ich die Info. Ja, Herr Spieler, es tut uns leid, aber irgendwie, Ihr Name, Sie waren nicht auf der Liste. Sie müssten noch mal ein Semester warten, bis Sie irgendwie Ihren Zivi antreten können. So. Herz klopft in dem Moment, dachte ich so, wie mein ganzer Lebensplan, noch 6 Monate warten, das bringt mein ganzes Leben durcheinander, mit mir nicht. Da hatte ich so die Nase voll, dass ich dann, also ich war mit Udo weiter im Kontakt die ganze Zeit, und dann habe ich dem das gesagt, und der so, komm nach Berlin. Dann dachte ich so, weißt du was, er hat recht, ich gehe nach Berlin. Und was sich da erinnert hat, mein zweiter freister Moment neben dem Club, den ich bis zu dem Moment erlebt habe, war mit Udo im Kurfürstendamm, ist das Kudamm? Ja, genau, vom KDW. Auf dem Bürgersteig, da ist ja so viel los, da sind ja so viele Menschen, gerade wie Eingang und so, da ist so viel los. Und dann knutscht er mich so richtig mit Zunge, so voll verliebt, einfach auf diesen Bürgersteig. Und ich, kleines Landei, denk so, das kenne ich, die Geschichte kenne ich ja von dir, weil du hast sowas Ähnliches erlebt. Da dachte ich so, ach, das ist es, worum es geht. Das ist so schön, das will ich, das hört sich so richtig an. Weil dieser Weg zum Schwulsein, das ist auch eine ganze Geschichte, habe ich auch lange gebraucht, irgendwie überhaupt zu merken, was ist meine Identität. Genau. Und dann habe ich mich, ich weiß noch wie heute, sitze ich in meinem Zimmer unten im Malsch, habe die Info, ich muss jetzt 6 Monate warten, bis ich ein Zivi anfangen kann. So, und dann verschiebt sich alles nach hinten und dann sagt Udo, komm noch nach Berlin. Und dann habe ich diesen Moment, diesen Kuss da in meinem Herzen, denke so, nicht mit mir, ich gehe jetzt einen anderen Weg, ich gehe jetzt nach Berlin. Dann habe ich das mit niemandem besprochen, ich bin dann einfach nach Berlin, habe dann Kontakt abgebrochen, auch zu meiner Familie, zu meinen ganzen Freunden in Heidelberg, alles war einfach weg. Bin dann in Berlin gewesen und habe mit Udo, das erste Halbjahr war richtig, richtig schön, also wir haben jetzt so ein schillerndes Leben geführt, da waren so Partys bei uns in der Wohnung und so die ganzen irgendwie interessanten Persönlichkeiten von Berlin und eine Drag Queen und andere interessante Gestalten so vom Nachtleben und so von dieser großen Stadt, und ich als kleines Landei bin da mittendrin und muss mich manchmal so kneifen und denke so, wie konnte das denn passieren, dass ich hier gelandet bin? Es war wunderschön. Aber dann war natürlich irgendwann der Boden der Realität, man braucht ja Geld. Ich hatte mit 18 natürlich kein Geld dann irgendwann mehr. Ich hatte dann kein Geld mehr.
Den Teil haben wir ja, schon ein bisschen haben wir schon drüber gehört. Also dann kam es, dann hast du Versicherung verkauft, dann wurde es finanziell erfolgreich, relativ schnell. Wir sind jetzt irgendwie ungefähr im Jahr 2002, richtig? So irgendwie ungefähr 2002 vielleicht. Also wir haben diese behütete Kindheit.
2002. Ja, ja genau.
Dieses Jahrtausend. Wir haben so eine behütete Kindheit. Und dann feststellen, wie trotz des Behütetseins und so weiter so viele stressvolle Gedanken da sind. Und dann kommt so eine nächste Phase von Tanzen und Drogen, irgendwo verbunden auch mit guten Momenten, aber auch immer mehr Drogen. Dann kommt wieder ein guter Moment, nämlich so dieser Kuss, den du beschreibst, so dieses mit einem Mann in Berlin sein, einen Partner haben und so weiter. Aber irgendwo gibt es eine gewisse Dramatik dann und irgendwo kommt so ein Wendepunkt. Wodurch kam der?
Ja, ich muss noch dazu sagen, so die Drogen, das war nie ein Thema, weil die haben mich in so einen inneren freien Platz geführt. Ich habe mich da immer, also die meiste Zeit wohlgefühlt, zumindest in Frankfurt, in Berlin war es dann schwieriger. Also die Beziehung mit Udo, ich habe da auch viel gelernt mit ihm, der war auch älter. Und das erste habe ich aber wunderbar, aber dann war es zu viel Drogen und das hat meinem Kopf nicht gut getan. Ich war dann so furchtbar eifersüchtig und so halt unsicher. Und irgendwann habe ich mich dann von ihm getrennt. So, und der Ablöseprozess war auch nicht so leicht, aber ich habe das dann irgendwie gemacht und geschafft. Und dann bin ich so zum, wie man es halt macht, zum Arzt gehen. Ich dachte so, okay, jetzt getrennt, jetzt fange ich nochmal richtig an. Mache auch gesundheitliche Checks, habe ich vorher nicht gemacht und so. Und ja, bin von allem Guten ausgegangen und so. Und dann kriege ich ein Telefonat vom Arzt, da heißt, Chris, komm doch nochmal vorbei. Und so, ja, klar, ist klar. Und dann sitze ich da bei dem in der Praxis. Und dann, ich sitze so und er steht so auf und sagt, Chris, ich muss dir was sagen, dein Ergebnis für HIV war positiv. Wie alt war ich da? 2002, Anfang 2003 war ich 21. Sitze ich da in diesem Arztzimmer und kriege so einen richtigen Nervenzusammenbruch. Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei. Wir hatten im Bio-Unterricht HIV behandelt. Ich kannte, was das ist. Und damals war es noch so, ich dachte, das ist jetzt mein Todesurteil. Ich dachte, das war es jetzt. Und dann haben die mich da hinten in diesem so ein Besprechungszimmer für das Team, Bibliothek oder so ein Aufenthaltsraum fürs Team, da war so ein Schaukelstuhl und dann lag ich da auf diesem Schaukelstuhl und habe 3 Stunden Rotz und Wasser geheult und hat so geschüttelt und gezittert aus mir und dachte halt, mein Leben ist jetzt vorbei. Und das war ja der, ich glaube, der tiefste Punkt, den ich in meinem Leben kenne, so der Moment. Bin dann raus ins Auto, als ich wieder laufen konnte und habe dann meinen Mitbewohner angerufen, habe das dem erzählt, aber sonst niemandem. Und dann ist irgendwie was ganz, was schon Magisches passiert. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass ich also erstmal gedacht, ich muss jetzt was verändern. Das kann nicht sein. Ich habe dann angefangen, also im Freundeskreis so klassisch irgendwie nicht mehr mit denen auszugehen und habe keinen Alkohol mehr getrunken, habe mit Wasser angefangen und habe keinen Drogen mehr genommen. Von einem auf den anderen Tag. Es war einfach klar, ich wusste eh, es ist kein Thema für mich. Ich habe nicht so dieses Abhängigkeitsthema mit Drogen. Ich habe dann einfach aufgehört und war ganz leicht. Und dann, hat es, ich weiß nicht mehr, vom zeitlichen her, dann war ich mit meinen Eltern in Urlaub in Barcelona. Und dann habe ich online dich kennengelernt.
Jetzt sind wir im Jahr 2005, kann ich es mit ziemlicher Sicherheit sagen.
Ja, genau, 2005, genau. Also irgendwie habe ich dann von 2002, 2003, also 2 Jahre lang habe ich mit der Diagnose gelebt, aber meine Eltern wussten das nicht und ich habe das mit niemandem geteilt. Ich habe das mit mir so ausgemacht, ich muss was verändern. Ja, und als dich dann
ging. Um das nochmal festzuhalten, also du hast für dich die Entscheidung getroffen, es muss sich was verändern und dann ging das, ohne weiter, du warst dann nicht groß auf der Suche oder so, sondern du hast einfach aufgehört, wenn ich es richtig
Ja,
verstehe.
war einfach, war einfach. Es war so
Ja.
einfach. Einfach. Es war
Okay.
so klar.
Gut zu wissen.
Ja,
Geht auch. Kann auch so sein.
da habe ich schon mehr Erfahrung in meinem Leben, dass es dann einfach, auch mit dem Rauchen, einfach aufgehört. So, es war einfach dann vorbei. So,
Okay, August 2005.
genau, 2005, genau. Und dann stehst du da und du hast NLP, ein Institut mit NLP. Ich habe keine Ahnung, was NLP ist. Ich weiß nur, dass ich ultra süß finde. Ich weiß, dass ich mit dir Sex haben möchte und ein schönes Wochenende in Barcelona und dass du mir die Stadt zeigst und so. Und dann bin ich bei
Hast
dir
eigentlich
gelandet.
alles gekriegt, was du wolltest, sozusagen.
Ah, Jackpot. Und noch mehr, weil ich wusste ja nicht, dass du dich mit der inneren Welt auskennst. Ich kannte keine innere Welt. Bei mir, als ich Abi gemacht habe, also Philosophie, da gab es keinen da gab es keinen Lehrermangel, da gab es keinen, wurde nicht angeboten. So, hätte mich wahrscheinlich mehr interessiert, weil wie ich heute weiß, bin ich total offen. Ich bin wie so ein Schwamm, was die innere Welt angeht. Das wusste ich aber nicht. Ich wusste das einfach nicht. Und du hast mir dann von NLP erzählt und von so Entscheidungen, wie man Entscheidungen trifft und wie man Ziele formuliert und wie man wohlformuliert sich ausdrücken kann und unterschiedliche Sprachmodelle, während wir da zum Club gelaufen sind und getanzt haben. Und ich war so, was ist das denn? Das ist ja so ultra spannend und so. Und gleichzeitig habe ich mich ja, die Geschichte ist ja süß, wenn die ist ja wie total wichtig in meinem Leben. Wir haben uns ja online kennengelernt und du hast mir ein Foto geschickt und das war wahrscheinlich der erste bewusste Gedanke, den ich in meinem Leben bemerkt habe. Und du schickst mir dieses Foto, ich sitze bei meinen Eltern im Büro am PC und dann sehe ich dieses Foto in deine Augen und dann wird mir der Gedanke bewusst, das ist er. Und ich war schockverliebt von Anfang an in dich. So, und da habe ich ja auch viel gemacht, um mit dir so sein zu können. Es war ein bisschen ein Fisch, es war jetzt nicht so leicht, irgendwie dich einzufangen. Und zum Glück kennst du dich so gut aus mit der inneren Welt, also mit dem NLP. Ich habe ja dann auch den Practitioner gemacht, da habe ich schon viel gelernt über Sprache und über mich selbst und meine innere Welt. Und dann war ja Katie ganz schnell auch im Leben, wo ich denke so, was für eine Fügung, wie die in mein Leben gekommen ist, wie die Idee von den vier Fragen, dass Gedanken das Problem sind, dass nicht ich falsch bin, dass ich Gedanken habe, die mir die Stimme anflüstert, dass ich nicht diese Stimme bin und so, dass das in mein Leben gekommen ist, das ist Wahnsinn. Ja, das kam dann, 2005, gell? 2005 war das. 2005,
Ja.
2006 dann. 2006 war ich dann irgendwie, habe ich Katie kennengelernt, ich habe ja nur assistiert, weil ich mit dir wieder sein wollte. Ich wollte ja mit dir im Zimmer sein. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, hatte ich Glück, dass ich so süß finde. Dann hätte ich Katie nie kennengelernt, wenn du nicht so ein süßer Typ wärst. Ja.
Ja, und wie ich mich erinnere, fand Katie dich auch gleich so
Ja,
süß,
der
ne? In dieser Assistentenrolle.
die hat anscheinend
Ich war ja nicht nur ein Fisch, sondern ich hatte ja da noch, ich bin Fisch und ich hatte ja damals ja noch den Plan, ich muss da diese Geschichte machen für Katie. Das hat ja auch noch dazu beigetragen, dass ich gar nicht so wirklich zur Verfügung stand in Deutschland. Dann kam ja noch diese Zeit in den USA, Zertifizierungsprogramm und so weiter. Und am Ende dieses Zertifizierungsprogramms kam ja dann diese große Reise mit Katie, wo wir ein Team hatten von Assistenten und du warst eben glücklicherweise einer dieser Assistenten.
Ja, das habe ich alles nur gemacht. Nicht wegen Katie, nicht wegen der Work, sondern weil ich mit dir Zeit verbringen wollte. Ja. Und was da rauskam, ist so ein wahnsinniges Geschenk. Ja, mich selbst kennenlernen dürfen durch die Antworten, so die diese geben.
Ja, genau, in der Richtung. Wann hat denn dich deine, also welche, was war denn die erste Work, die dich so richtig erreicht hat? Wann und wo war das denn? Weißt du das noch?
Also,
Also wenn,
ja,
also ein
ich hatte
bisschen ausgeholt, ja.
zwei Geschichten. Ich weiß noch das erste Worksheet. Das ist eher ein bisschen witzig heute. Weiß nicht, ob das jetzt passt, ob ich das sagen soll. Aber Die erste, also da sitzen wir in Wien und bei Hertha und bei Reinhardt.
Das war diese Tour. Du warst Assistent in der Runde.
Ich war Assistent in der Runde und ich hatte bei Hertha gewohnt und ich war ja in deinem Assistenzteam und Katie ist irgendwie zum als Dankeschön für die Organisation, weil Hertha das organisiert hat. Waren wir da essen bei ihr. Dann sitzt man da in der Runde und ich glaube, Holla war dabei und Steven und Katie und halt, war Nicola auch dabei? Das weiß ich gar nicht mehr. Nicola war dabei, Nicola Uthmann. Und dann kommt die Frage, ja, wer ist denn eigentlich der Chris? Dann hatte jemand vermutet, ich wäre der Sohn von Hertha, weil ich da gewohnt habe.
Also du saßt dabei, wohlgemerkt.
Ich saß dabei. Ich war dann natürlich da dabei am Tisch und so. Und dann dachte halt Katie, ich wäre der Sohn von Hertha. Und dann sagst du, nein. Wir hatten mal eine Affäre. Oh Gott. Davor war ja, du bist nach Amerika gegangen. Ich war total verliebt seit 2005. Wir haben uns in Berlin getroffen und du gehst dann irgendwie Anfang 2006 oder so, brichst du alle Zelte ab und gehst nach Kalifornien und bist einfach schwupps weg. Und dann sehe ich dich wieder in Frankfurt, habe ich dich abgeholt und dann Wien mal wieder der zweite Event-Standort. Und dann höre ich, wir hatten mal eine Affäre. Dann habe ich mir nichts anmerken lassen. Und später habe ich mich aufs Dach gesetzt und habe über Wien geguckt. Das ist ein schöner Platz und habe mein erstes Worksheet auf dich geschrieben. Das war also mein erstes, wo ich selber meine Gedanken auf dem Papier geschrieben habe. Und dann meine erste richtige, also der Moment, wo sich mein Leben verändert hat, war als Dankeschön, weil ich in deinem Team war, habe ich Katie eingeladen zu Schoolen, das zu teilzunehmen. Und dann war ich Teilnehmer und du hast mir 3 Tipps gegeben, die sage ich jetzt einfach mal. Du hast mir den Tipp gegeben, mach alle Übungen mit, teile alles und den dritten, sitz weit vorne, glaube ich. So. Und ich habe das wirklich ernst genommen, weil als ich Katie zum ersten Mal in Hamburg 2006 da auf der Bühne gesehen habe, da habe ich gedacht, was ist da los? Die Frau, die hat irgendwas. Ich habe so richtig gespürt, wie ich resoniert habe, wie ich gemerkt habe, da steckt sowas für mich drin. Und dann bin ich halt da, war bis 2006, 2007 war dann die School. Und bis dahin habe ich keine einzige Work gemacht. Und es war, glaube ich, der dritte Tag in der School. Ich hatte so ein Roommate aus Israel, ein ganz lieber Mann. Und der hatte morgens Yoga gemacht auf der Terrasse. Und dann ist er gefallen und hatte geblutet. Und gegenüber ist ein Krankenhaus. Und dann habe ich den zum Krankenhaus begleitet. Und ich habe die School so ernst genommen. Ich habe alle Einladungen befolgt. Ich war die Tage zuvor, weil dein Tipp war ja, setz dich weit nach vorne. Ich bin immer angestanden, die Türen gingen auf um 8 oder um 8.30 Uhr, weiß jetzt nicht mehr, aber ich bin angestanden, bin vorgerannt, dass ich ganz vorne den Sitz kriege. Ich saß immer ganz vorne. So, Katies Stuhl, erster Platz vorne saß ich. So, Augenkontakt. Und die kannte mich ja eh schon. Das war mir wichtig. Jetzt fällt der liebe Mann da aus Israel um und ich gehe mit dem ins Krankenhaus. Natürlich helfe ich dem. Und dann wird es 7.30 Uhr, dann 7.45 Uhr, dann 8 Uhr, 8.20 Uhr. In mir wird schon so, scheiße, ich will doch meine School machen und so, und aber ich will ihm helfen. Das war schon, das hat irgendwas gemacht, so, das hat irgendeinen Prozess in Gang gesetzt. Und dann bin ich noch eine Weile bei dem geblieben, bis die Ärzte gemeint haben, der ist versorgt und so, dem war auch dann okay. Und dann bin ich rübergerannt und ich hoffe, es ist nicht zu lang, die Geschichte. Dann bin ich rübergerannt und dann war so der erste baffe Erlebnis, weil mein Platz war ja weg, war ja klar. Und dann gehe ich vor und sage, ja, muss ich woanders sitzen. Dann kommt jemand, ich setze mich woanders hin, dann kommt jemand zu mir, greift mich so, es ist ja stille morgens, greift mich so an, flüstert mir
in die Schulter.
Auf die Schulter, flüstert mir ins Ohr, Ich habe dich immer gesehen, dass du vorne sitzt und dass du da gerannt bist. Ich habe dir den Platz freigehalten. Setz dich doch vorne. So, und das hat mich so, das war so ein Schock, dass ich habe ja gedacht, ich habe es verpasst und so. Es war so ein Schock, dass mir jemand diesen wahnsinnigen Platz da anbietet. Und das war irgendwie ein Schock. Und dann saß ich da vorne, so baff, dass mir das jetzt geschenkt wird, dieser Platz, dass ich da sitzen kann, weil es mir so wichtig war. Und ich weiß nicht, was dann los war. Ich hatte so ein Erlebnis noch nie. Katie fängt an, ihre Meditation zu machen und dann dieses Sharing, also so ein Teilen, was da, was man erlebt hat. Und ich konnte plötzlich nicht mehr verstehen. Ich konnte nicht mehr hören, so richtig. Ich konnte auch nicht mehr sprechen. Da war irgendeine krasse Emotion. Irgendwas war in mir los, was ich noch nie erlebt hatte in meinem Leben. Und man hat so Ansprechpartner im Assistenzteam, und da heißt es, wenn irgendwas ist, kann man zu denen gehen. Und dazu hebe ich jetzt meine Hand und frage Katie, nee, ist so ein Prozess, ich gehe mal zu meiner lieben Staff-Assistentin, dann bin ich da hin, dann ist die mit mir raus und hat ein bisschen gequatscht, hat mir so geholfen, mich zu grounden und so, und hat gemeint, wollen wir wieder reingehen? Ich so, ja, geh mal wieder rein. Dann sind wir wieder rein in den Raum, wo das Seminar stattfand. Und dann sagt die, willst du dich vielleicht hinlegen? Und ich so, oh, ja, hinlegen. Und dann lege ich mich da hinten auf diesem Boden, und ich liege noch keine Sekunde, fängt mein ganzer Körper an, wie so zu zittern und sich zu schütteln. Und ich fange an, es fängt an, aus mir rauszuschreien. So richtig. So irgendwie. Das hat es noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Und es ging, ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, wo Katie dann, weil es war ja in dem Raum, wo das alle hören, da waren 300, 400 Leute drin. Da weiß ich noch, wie sie sagte, so klingt das, wenn man seine Gedanken glaubt. So klingt das, wenn man seine Gedanken glaubt. Und dann war das wie so eine Welle an Emotionen, die durch mich durchging. Und das war, was dann danach kam, war wie der erste Moment von meinem neuen Leben. Dann hatte ich gleich zum ersten Mal in meinem Leben Stille in meinem Kopf. Einfach keine Gedanken. So, und dann hat das so vielleicht so 20 Minuten angehalten. Heute weiß ich, das war vielleicht so eine Art spirituelle Erfahrung, wie man ja machen kann. So, es war meine erste so spirituelle Erfahrung in meinem Leben. Und dann kam, das war auch toll, so zum Beobachten, Gedanken. Da kam nur einer. Der heißt, ich werde immer alleine sein. Und noch einer. Und die habe ich aufgeschrieben und habe beim Aufschreiben geweint und aufgeschrieben und lag da hinten in dieser Ecke wie so ein Häufchen Elend. Aber wie so ein freies Häufchen Elend, was zum ersten Mal so richtig Gedanken wahrnehmen kann, merkt, wow, da kommt ein Gedanke. Wow. Und da kommt noch einer. Das will immer alleine sein. Und der bringt Emotionen mit sich. Und dann muss ich weinen, wenn der bei mir zu Besuch ist. Und so. Und dann habe ich mich da durch eine Work begleitet, selber schriftlich. Und dann kam so eine, plötzlich bei den Umkehrungen, also du bist schon echt wichtig in meiner ganzen Reise. Dann, wir waren ja da noch nicht zusammen. Dann bin ich da und habe so die Umkehrung, ich werde immer alleine sein, war der Gedanke, unter dem ich so gelitten habe. So Beweise, weil ich halt nicht gut bin und hässlich und so weiter. Und dann war die Umkehrung, boah, ich bin jetzt schon nicht alleine. Was ich gesehen habe, waren deine beiden schönen Augen, die mich so angeguckt haben. Das war dann Mittwoch und dann Donnerstag, Freitag, Samstag war das Seminar dann quasi fast zu Ende. Und dann sind wir zusammengekommen. Und das war meine... dieser Moment von diesem emotionalen Irgendwas... Und dann diese Stille im Kopf, und in dieser Stille, da war alles so bunt. So, die Farben waren so schön. Und da war so ein schöner Park da an dem Seminarraum. dieses Grün von diesem Rasen, dieses irgendwie Violett von diesen Dahlien da. Oh, das so toll. Und das war der Anfang. Das war mein Start mit meiner Selbsterkenntnisreise, mit den vier Fragen, mich kennenzulernen.
Hm. Wow. Danke. Danke fürs Teilen. Ja. Jetzt sind wir im Jahr 2007. Wow, Sommer 2007. 15 Jahre her.
15 Jahre.
15 Jahre Zeit seit dieser Erfahrung. Welchen Stellenwert hatten die Work heute für dich?
Ja, ich würde sagen, das atmet durch mich durch, das lebt in mir. Ich komme gerade aus um 6 Tage so ein Person Retreat mit einer Person ganz exklusiv. Und ich mache das öfter und das fühlt sich so an, wie es gar keinen Unterschied, ob ich jetzt hier zu Hause bin und vom Rechner E-Mails beantworte, was halt zu machen ist, oder andere Sachen im VTW, zum Beispiel in unserem Verband, oder ob ich mit jemandem worke, dass die Work hat Stellenleben, das ist mein Leben. Ich glaube, mein Herz schlägt in dem Rhythmus, wie die vier Fragen. Und ich habe immer noch genug Geschichten und wir haben ja auch immer wieder Stress und so. Und heißt nicht, dass ich irgendwie free like a bird bin, aber mein Herz ist schon frei und die vier Fragen sind einfach so einfach. Es hat mich von Anfang an so begeistert, dass es so viel Sinn gemacht hat, dass ich mir meine Gedanken aufschreiben kann. Ich muss sie nur aufs Papier schreiben und dann muss ich fragen, ist das wahr, und warten, was in mir die Stimme sagt und so weiter. Und dann höre ich zu, wie reagiere ich denn, wenn ich so einen Gedanken glaube, dann muss ich einfach nichts tun. Das antwortet, das macht es in mir automatisch. Das macht so viel Sinn in meinem Leben. Das ist voll mein Ding. Ich wusste, wie gesagt, früher nicht, dass ich so offen bin. Du hast mal zu mir gesagt, ich bin wie so ein Schwamm gewesen mit dem NLP. Und ich glaube, Katie hat es auch gemerkt. Deswegen haben wir uns von Anfang an so gut verstanden, dass ich einfach, es hat so viel Sinn, es macht so viel Sinn in meinem Leben, dass ich nur zu mir gucken muss, wenn ein Problem da ist, und ich mache es nicht immer, aber ich muss nur zu mir gucken, um irgendein Thema zu lösen. Ich muss gucken, was sagt meine innere Stimme? Und dann zu fragen, ist das wahr? Kann ich mir wirklich sicher sein, dass das wahr ist? Wie reagiere ich, wenn ich das glaube? Wer wäre ich ohne das? Und dann diese Umkehrungen, Gegenteile finden, die immer wahrer sind. Das ist der Wahnsinn. Das Leben ist einfach umgedreht. Und ich finde, Katie sagt, glaubt mir nichts, sondern testet es für euch. Das nehme ich ernst seit 15 Jahren, also seit eigentlich 16, 17 Jahren, seit ich von The Work gehört habe. Ich nehme das sehr ernst. Ich teste das für mich, ob das in mir Sinn macht. Und hat bisher alles Sinn gemacht, was sie gefunden hat. Und so gebe ich das, so lebe ich das in meinem Leben, so gebe ich das weiter. Ja, also es ist einfach voll meins.
Heißt, seit 15, 16, 17 Jahren, seit der Zeit sozusagen, es hat dich irgendwie erwischt, es hat so einen Unterschied gemacht, du hast es gesehen, gespürt, gefühlt, was es macht, wie es ist, und es begleitet sich seitdem. Ja. Gibt es da irgendwie Stationen oder hast du noch welche Stadt? Ist es mehr oder weniger, läuft es gleich, bewegt sich das hin und her? Oder gibt es irgendwie Stationen, die wichtig sind, die dir wichtig erscheinen? Gibt es noch eine Station, über die du sprechen möchtest in den letzten Jahren dieser Entwicklung mit The Work, deines Lebens mit der Work?
Da gibt es total viele Stationen. Das ist so eine Entdeckungsreise. Also ich stehe gerade am Anfang. Oh Gott, ich stehe so am Anfang. Da gibt es so viel zu entdecken über diese Wahrheit, die in mir ist und mit diesen Gedanken, die da auftauchen. Also ich hatte den Eindruck, ich bin offen wie so ein Schwamm. Und dann sind wir auf Mallorca, wir haben ein Seminarhaus. Und dann kommt eine Frau zu einem Einzelcoaching für eine Woche. Du bist nicht da, ich mach das. Ich denke, ja, ich bin offen, kein Problem. Wir sind 2008 vielleicht. Ich denke, ja, ich bin doch offen. Ich kenne die vier Fragen. Es funktioniert so gut für mich, das kann ich. Und dann ist die Frau da und ich merke so, boah, die ist gar nicht so offen wie ich. Der fällt es gar nicht so leicht, da reinzugehen in diesen inneren Raum wie mir. Und mir fehlen aber die Tools, ihr zu helfen, sie einzuladen in diesen Raum, weil die ist ja auch offen und auch so neugierig. Aber mir fehlen die Tools, wie ich den Raum aufmachen kann, wie so wie heute. Ich bin ein Wegbegleiter, ich bin ein Reisebegleiter in diese inneren, wahnsinnigen, unbekannten Welten und ich halte Menschen ziemlich gut, um da hinzukommen. Konnte ich damals nicht, wusste ich nicht. Ich weiß noch, also Seminar ging Sonntag los bis Samstag. War nicht da. Du hattest donnerstags einen Stopover-Flug in Mallorca am Flughafen. Unser Seminar war ja auf Mallorca. Dann habe ich, weiß noch wie heute, ich habe die Dorade in den Ofen gemacht, weil ich habe auch gekocht. Also ich koche auch und mache auch Yoga. In den Retreats mache ich alles. So ist auch für die Atmosphäre, das kann ich auch sehr gut, bin super Gastgeber. Dann weiß ich noch, ich schiebe die Dorade in den Ofen und sage, du kannst eine 20 Minuten rausholen. Und ich bin zum Flughafen gefahren. Ich habe mich gefühlt, wie mein ganzes Leben hängt davon ab, dass ich dich in der Pause sehe, in deinem Stopover. Es war, glaube ich, eine halbe Stunde. Du kommst dann aus dem Security-Bereich oben in Mallorca, da oben durch diese eine mittlere Tür da, wo man sonst nie rausging. Und ich stehe. Ich muss lachen, weil ich weine nicht so oft. Ich bin nicht so ein emotionaler Typ, aber da war mir so zu weinen. Ich habe dich gesehen, ich lag in deinen Armen, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich so unsicher war, weil ich nicht wusste, was ich mit dir machen soll. So, und ich dachte so, Gott, was soll ich machen? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dir einen Film vorgespielt, Der friedvolle Krieger, weil ich gehofft habe, die Botschaft vom Film erreicht die Liebe. So, und dann waren wir irgendwie wandern. Ich habe irgendwie, oh Gott, ich war so verzweifelt. Und als ich danach zu der Frage Station, da habe ich gemerkt, okay, es gibt ja das Zertifizierungsprogramm bei Katie, wo man lernt, wie man diesen Raum von den vier Fragen halten kann für andere. Okay, Chris, du weißt gar nichts, du musst anfangen. Die Dame hatte ein schönes Seminar, also ich gab kein schlimmes Feedback, es war mein innerer Prozess, so, aber das habe ich da gelernt. Es war wow, das war so hilfreich. So. Und dann habe ich mich da 6 Jahre mit beschäftigt. Und dann meine nächste Sache war, mich muss man so vom Ofen hervorholen irgendwie. Ich bin nicht so, ich greife mir nicht so Plätze oder so. Ich fließe so mit im Leben. Und dann hattest du den Moment, wo du dann aufgehört hast, Seminare zu machen und ich bin dann reinrotiert und wir sind in unserem Team, Kerstin Esser war noch mit in unserem Team, wir sind dann so rumrotiert. Ich habe das gemacht, was du gemacht hast, Kerstin hat dann das gemacht, was ich gemacht habe. Da habe ich gemerkt, oh wow, ich kann ja auch Seminare geben und das läuft. Das war 2014, glaube ich. Und das war gut, das war 2014. Und dann hatte ich letztes Jahr so einen Prozess, wo ich gemerkt habe, ich habe eine gute Freundin bei einer Chemotherapie begleitet und da habe ich gemerkt, wie gut ich irgendwie also reisebegleitungsmäßig aus dem Angstraum zurück in diesen Moment so führen kann. Und das war mir nicht so, ich habe halt immer noch so eine Unsicherheit in mir, also diese Stimme ist ja immer noch da, so kann ich, bin ich gut und so, ist ja immer noch da. Aber da habe ich gemerkt, wow, das kann ich richtig gut. Und in der Zeit war gerade die Wahl für die Lehrcoach-Ausbildung im VTW, weil wir jetzt so einen neuen Schritt gehen, dass wir jetzt eine Lehrcoach-Ausbildung anbieten.
Und dann quasi die Übersetzung von Zertifizierungsprogrammen, die KTE nicht mehr anbietet, von der du eben schon gesprochen hast.
Ja, genau. Und wir machen das im deutschsprachigen Raum jetzt weiter. Und dann habe ich am letzten Tag, wo man sich bewerben konnte für die Wahl, habe ich mich dann beworben und so. Und das war für mich voll die große Sache. Und dann war es auch eine anspruchsvolle Wahl und so. Und ein großes Team, das gewählt hat, mit ehrlichem Feedback und Fragen, Antworten, also ganz ehrliches Zeigen. Und dann habe ich die meisten Stimmen gekriegt.
Das heißt, die Community der Lehrcoaches hat entschieden, quasi dich mit so einer großen Stimmenzahl zu wählen, als denjenigen, der zukünftig jetzt in der ersten Runde oder in den ersten mehreren Runden die angehenden Lehrcoaches ausbilden soll in den Präsenzwochen.
Und das hat, also, das ist einfach Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, so wie wenn ich dieser Stimme innen drin glaube, wie ich mich so fühle und was für eine großzügige Sichtweise von außen auf mich kommt, dass ich so gesehen werden darf, das erfüllt mich so mit so viel Ehrfurcht und Dankbarkeit. Ich denke so, wow, wenn ich mich doch nur so sehen könnte. Also das war eine Sache. Und dann auch jetzt mit dem, ich war ja, die Work ist ja mein Leben, deswegen der VTW, mein Leben. 2009 haben wir den gegründet bei uns auf dem Sofa. Ich war von Anfang an mit dabei und jetzt 2022 war die Wahl, neuer Vorstand und so. Und du bist rausgegangen als langjähriger Vorstandsvorsitzender und so mit der Wahl. Und dann am letzten Abend habe ich mir auch gedacht, okay, bevor man niemanden findet, der sich bewirbt, dann bewerbe ich mich halt. Und dann habe ich auch 100% der Stimmen gekriegt, wo ich auch dachte, so Wahnsinn, sind die Menschen so süß. Das ist so, so liebevoll gesehen zu werden. Das ist so irgendwie ein Unterschied zu, wie meine innere Stimme mich sieht. Ich denke so, Wahnsinn, das ist so ein schöner Step.
Jetzt ist denn deine innere Stimme im Vergleich zu früher? Ist denn ist die noch, weil du sagst, das ist ja der gleiche, sind die gleichen Gedanken und so weiter. Ist da ein Unterschied?
Ja, es ist schon schön.
Sag mir, jetzt bin ich gespannt. Wie genau, wie meinst du das? Also ich höre, es sind eigentlich die gleichen Sätze.
Ja. Es ist so, Unsicherheit ist noch da, so was meine zum Beispiel jetzt Seminare anbieten oder rausgehen und Retreats einfach anbieten. Da habe ich nicht viel gemacht dieses Jahr, weil ich denke so, oh, weiß nicht, also da ist schon so Unsicherheit da. Aber das ganze Thema mit meinem Körper und was da früher für Gedanken waren.
Was sagt die Stimme zu deinen Ohren?
Ja, die Ohren kommen gar nicht mehr. Über die Ohren habe ich schon seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr nachgedacht. Also da kommt gar nichts mehr. Früher war es halt an die Nase. So, weil Theresa, die liebe Schulkameradin, malt so eine Karikatur. Ich bin bei ihr im Zimmer. So, wir sind 14 und so und wir mochten uns gerne. Sie malt so eine Karikatur und dann sage ich, das ist ja hässlich, wer soll das sein? Und sie so, ah ja, du, so im Badischen Raum, ah ja, du, hast du dich noch nie gesehen von der Seite? Also hast du dich noch nie von der Seite gesehen? Und ich so, nee. Und die hatte da so einen Dreierspiegel. Dann sehe ich mich da zum ersten Mal von der Seite mit so einem Höcker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und das ist auch... Danke, einfach nicht. Einfach.
Also ich liebe dieses Ding. Das ist jetzt die Beschreibung, wie, jetzt haben wir eben drüber gesprochen, wie so Glaubenssätze sich ändern oder überzeugen. Jetzt ist jetzt eher die Form von, wie die entstehen.
Oder ja, genau, das war wie ein Vulkan, wie so ein Meteoriteneinschlag. So unschuldig, unschuldig, unschuldig. Und dann sagt ihr was und dann verwechsel ich meine Nase mit diesem, was die da gemalt hat. Das war mir aber nicht klar. Ich habe im Spiegel diese Höckernase gesehen von diesem Papier. Aber ich dachte, das ist die. Das war halt ein Missverständnis. Aber es hat Jahre gebraucht, das aufzulösen. Aber du warst ja gefragt, wie es heute ist.
Ich wollte wissen, ob da wie der Unterschied ist oder ob ein Unterschied ist und wie du den beschreiben würdest. Weil
also ich kann einfach nur sagen, ich liebe mich. Ich habe mich so gern. Ich habe eine richtig gute Zeit mit mir. Ich habe eine richtig gute Zeit mit mir. Ist alles in Ordnung? Bin heute Morgen bei der, ich habe eine Atemsession gemacht, vor Yoga Atemsession und dann in der Meditation danach. In diesem Körper, da war einfach nur alles in Ordnung. So, keine Emotion, die nicht irgendwie eingeladen ist. Also es war einfach nur still. Und es ist oft so still und echt in Ordnung. Alles in Ordnung. So, und da habe ich ganz viele Phasen von, dass alles in Ordnung ist. Ich habe noch meine Themen, ja, wo auch mit uns, wo wir ja immer mal wieder uns aneinander abarbeiten, das ist ja auch schön. Aber mit mir eine schöne Liebesbeziehung. Eine schöne Liebesbeziehung. Also das mit dem Äußerlichen ist nicht mehr, es hat gar keinen Einfluss mehr. Wenn ich mir vorstelle, ich habe mich früher, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich mich nicht getraut, irgendwie den Müll runterzubringen, wenn ich nicht die richtigen Socken an hatte und wenn ich nicht meine Haare gestylt hatte. So, dann bin ich nicht mehr zum Müll runterbringen. Das ist kein Witz. So, ich konnte das nicht. Oder ich konnte nicht, wenn ich Lust hatte, einen Film zu sehen im Kino. Früher gab es ja noch kein Netflix und so. Wenn ich was sehen wollte und es ging niemand mit mir hin, ich konnte nicht ins Kino. Ich konnte nicht alleine im Restaurant sitzen und was essen. Es ging nicht. Ich konnte nicht alleine in der Bar sein und mir was zu trinken bestellen. Es ging nicht, weil ich so Angst hatte, was ihr über mich denkt. Also ihr, andere Leute. Ich konnte nicht bei mir, ich war nicht zu Hause. So, und das ist einfach, danke, danke, danke,
danke. Hört sich nach einer riesengroßen Veränderung an, nach einem riesengroßen Unterschied in dir. Worauf genau führst du denn zurück?
Ja, stell 4 Fragen und sitze in deinen Antworten.
Also auf die Work.
Ja, natürlich, absolut, absolut.
Auf das Machen?
Auf das Machen. Das ist eine Routine. Ich mache das jetzt seit 16 Jahren, 15, 16 Jahren. Mehr oder weniger regelmäßig. Aber nicht immer so eine ganze Stunde oder zwei, sondern das ist ein sich beobachten, sich zuhören, wahrnehmen, der inneren Stimme, nicht alles glauben. So Fragezeichen dahinter setzen. Und wenn die Emotion kommt, wenn eine Traurigkeit kommt oder eine Unsicherheit, dann ist es, oder wenn irgendwas wehtut emotional, dann weiß ich, ich muss irgendwie Gedanken glauben, die nicht wahr sind. Dann schreibe ich die auf. Das mache ich die ganze Zeit, wenn was ist. Und jetzt habe ich viele Phasen, da ist nichts, da gibt es nichts zu worken, da ist alles in Ordnung. Da habe ich eher was zu lachen und habe eine gute Zeit. Oder begleite halt andere Menschen. Zum Glück darf ich das tun. Es ist so ein Geschenk. Andere Menschen, die offen sind. Also ich bin eher für die Leute, die die Work schon kennen, die merken, hey, ich will in die Tiefe. So da für mich genau der Richtige, weil mit mir kann man tief reisen auf interessante Arten und Weisen. So, ich hab das Gefühl, ich kenne mich schon viel, viel besser als früher und ich stehe sowas von am Anfang. Da gibt es so wundervolle Plätze noch zu entdecken und die, da bleibe ich weiter dran. Also auf jeden Fall die Work.
Danke. Ja, du, eine letzte Frage habe ich noch. Ist ja eine Reihe von Gesprächen, die ich hier führe. Und
total schön, dass du das machst.
Ja, das macht doch Spaß. Macht doch. Ich
bin so neugierig, die zu hören. Ja.
Und jetzt kannst du sogar die Reihe mitgestalten. Ich hatte einige verschiedene Vorschläge und die Community haben wir schon eingeladen, Vorschläge zu machen. Und daraus hat sich eine Liste ergeben, die habe ich dir geschickt. Und mit wem soll ich weitermachen?
Ich weiß, wer. Ich hatte im letzten Kurs so eine wundervolle, süße Maus, sage ich jetzt einfach mal so. So eine offene, süße Maus, die Lilly Möhring.
Sehr gerne. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt, die auch für mich eine ganz besondere war. Nach 6 Folgen ist es außerdem an der Zeit, einfach mal Danke zu sagen für das wundervolle Feedback, das uns erreicht, für die vielen Abonnements und die Top-Bewertungen. Die erste Folge wurde inzwischen mehr als 1000 Mal gehört und das übertrifft bei weitem unsere Erwartungen. Wenn du The Work selbst erleben möchtest und vielleicht noch nicht weißt, wie und wann und wo, morgen, 1. März, beginnt die diesjährige Winterworkstatt in den Wiener Hausbergen. Und schon jetzt möchten wir aufmerksam machen auf das jährlich stattfindende Summercamp. In diesem Jahr vom 7. bis zum 13. August und wie gewohnt in Oberlethe in der Nähe von Oldenburg. Links in den Shownotes. Und weiterhin freuen wir uns natürlich über neue Bewertungen, Abonnentinnen und über Feedback an vtw-podcast@vtw-the-work.org.